Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo Pia,
hallo
Mia,
hallo,
hallo Demaseto,
hallo Pia.
Ja, wir sind ja bei Pia und freuen uns, dass wir dich interviewen können.
Ich freue mich auch, bin gespannt.
Ich auch. Ja, liebe Pia, ich würde ganz gern mit dir über das Thema Partnerschaft, Familie und Spiritualität sprechen.
Okay.
Vor allem, weil ich selber mittlerweile eine kleine Familie habe. Mein Sohn ist mittlerweile fast 1,5 Jahre alt.
Schön.
Genau. Und da stellen sich natürlich einige Fragen bezüglich Spiritualität und Familie oder auch Spiritualität in Partnerschaft. Früher war es ja so, dass man sich entscheiden musste, will ich jetzt ein spirituelles Leben führen oder will ich eine Familie haben und ein materielles Leben führen, mal ganz einfach ausgedrückt. Und heutzutage ist ja der Versuch da, das zu verbinden. Also Spiritualität in der Familie, im Alltag, im Berufsleben zu integrieren. Was ist denn da deine Beobachtung oder was kannst du zu diesem Thema sagen?
Komisch, ganz spontan kam mir der Begriff heilige Familie. Mhm. Ist ja auch in unserer Kultur. Also Josef und Maria und Jesus waren ja auch so eine kleine Familie und die nennt man die heilige Familie. Wobei ich finde, dass meistens Josef zu kurz kommt. Ich freue mich immer, wenn irgendwo in einer Kirche, die man anschaut, mal ein Josefs Altar ist. Also für den Vater, für den Mann, für den Handwerker, der war ja Zimmermann. Da bin ich immer ganz beglückt. Also warum nicht heilige Familie?
Und was denkst du, warum das, warum man sich da früher so entscheiden muss oder warum das auch heutzutage noch so ein, sag ich mal, so eine Schwierigkeit ist, das alles unter einem Hut zu bringen? Hm. Also hört sich ja erstmal schön an, heilige Familie oder heile Familie sagt man ja dann auch, aber es ist was anderes.
Geschichte.
Heile Welt, heile Familie hat einen negativen Touch.
Ist meistens nicht wirklich heil. Das Ding ist, du musst dich schon entscheiden. Familie hin oder her, musst du dich entscheiden, was ist Top One für dein Leben. Wie du dieses Top One dann umsetzt oder lebst, ist ja erst die nächste Frage.
Also eine Frage der Prioritäten setzen. Ne?
Richtig. Mhm. Wenn für dich Spiritualität an erster Stelle steht, dann wirst du Familie anders leben als jemand, der eine andere Priorität hat. Das heißt, um die Entscheidung kommst du nicht drum rum. Und ich finde, dass sich daran auch nicht wirklich was geändert hat. Mir ist völlig klar, dass unser Leben, zumindest hier, ist anders als ein Leben in Indien vor 100 Jahren. Mhm. Aber in Indien zum Beispiel war es so, traditionell hat man gesagt, das Leben hat 4 Phasen. In der ersten Phase wird man groß, in der zweiten Phase kümmert man sich um die materielle Basis, dann zieht man seine Kinder auf und wenn das alles erledigt ist, dann ist die 4. Phase die der Spiritualität. Das heißt, diese ganzen Sadhus in Indien und so waren meistens alte Männer und alte Frauen, also die aus der Produktivität, sowohl im Sinn von Kinderkriegen als auch im Sinn von materieller Produktivität sich verabschiedet haben. Mhm. Rentner sozusagen.
Mhm. Spirituelle Rentner.
Ja, aber die Spiritualität als Herzensanliegen und innere Priorität kann sich ja durch alle 4 Phasen des Lebens ziehen. Mhm. Aber es ist klar, dass du mit einem 1,5-jährigen Sohn nicht jeden Tag 3 Stunden meditieren kannst. Mhm. Ist das nachvollziehbar?
Das ist nachvollziehbar. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Nein, nicht nur den letzten Satz, sondern überhaupt. Vor allem das Entscheidung und Verbindlichkeit ist heutzutage, finde ich, extrem wichtig. Es ist so viel, was so wackelt. Und die Versuchungen, sagen wir auch so ein altmodisches Wort, die Versuchungen sind auch immens und so vielfältig. Und man kann hier hinspringen und da hinspringen und dieses machen und jenes lernen. Es braucht schon eine
Ausrichtung.
Das hindert aber Familie nicht.
Was ist denn da deine Beobachtung in deinem Satz sagen? Wie kommt da die, sag ich mal, die Spiritualität bei den anderen Partnern oder in der Familie an? Kommt so da Feedback von deinen Schülern?
Ja, ich liebe es ganz besonders und es ist Gott sei Dank auch sehr häufig, wenn meistens kommt da erst einer und wenn dann nach einer Weile der andere Partner nachkommt, freue ich mich besonders. Noch mehr freue ich mich, wenn dann auch noch die Oma dazu kommt. Ich meine, die ganze Familie habe, was recht häufig ist bei mir. Und natürlich auch die Kinder.
Das heißt, die Spiritualität wird gut aufgenommen bei den anderen. Also zuerst kommt wieder Partner und dann wird der irgendwo eine Kommunikation stattfinden in der Familie. So, was machst du da eigentlich? Und wenn du sagst, die Familie zieht dann quasi nach, dann...
Nicht immer, aber doch recht häufig. Ja. In Köln, es ist auch in jeder Gegend ein bisschen verschieden, weil die Menschen unterschiedlich gestrickt sind. Die meisten Kinder kommen in Köln bei mir.
Okay.
Und das finde ich ganz erstaunlich. Also da gibt es inzwischen Jugendliche, die habe ich im Mutterleib kennengelernt. Wow. Und jetzt sind sie langsam durch die Pubertät durch und die waren immer da. Und die Eltern haben sie mitgebracht und ich habe immer gedacht, mei, die sind halt da und die hatten dann immer so eine Spielecke und da sitzen die und tun ihre Puppen frisieren oder mit Autos fahren oder malen, aber sie waren immer still. Unglaublich. Mir war aber nicht klar, wie viel die mitnehmen.
Aha.
Da bin ich jetzt erstaunt, gerade in der Phase, wo es ja oft schwierig wird mit den jungen Leuten, was für eine Klarheit die haben. Und manchmal sagen soll, das hast du doch gesagt. Also es scheint gut zu sein für Kinder.
Ich würde es noch mal gern praktisch wissen, wie das bei dir ausschaut. Du hast in deinen Satzsagen so ein, sag ich mal, eine Spielecke oder das ist irgendwie Platz für Kinder?
Ich spreche jetzt
oder?
Von einer Stadt, also wo es am deutlichsten ist.
Ja.
Da ist es so, ich sitze ja auf diesem Teppich, aber auf einem Stuhl. Und die Kinder, die wollen immer in der Nähe sein. Die wollen nicht irgendwo hinten.
Okay.
Die haben meistens rechts von mir sitzt die ganze Kinderschar mit ein, zwei Müttern.
Wie alt sind da ungefähr so die Kinder? Ich stelle mir das nämlich gerade schwierig vor. Mein Sohn ist jetzt 1,5. Ich glaube, der würde quer durch den Raum die ganze Zeit laufen. Sind die da schon?
Kinder sind sehr verschieden. Es gibt Kinder, die wild sind, mit denen man gelegentlich rausgehen muss. Und es gibt Kinder, die nicht so wild sind, die das auch gerne haben.
Also das heißt, es sind Kinder da und die einen sind so, die einen sind so. Und wenn die Mutter dann merkt, mein Kind ist jetzt irgendwie, es nimmt so viel Aufmerksamkeit oder es wird unruhig, dann geht die Mutter mit dem Kind einfach für eine Weile raus und kommt dann wieder.
Wie meistens habe ich sehr einfache Deals. Wir machen das so. Wenn du jetzt kommst mit deinem Sohn, dann sage ich dir, du kümmer dich mal gar nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, es wird too much, gebe ich dir ein Zeichen, dann gehst mal eine halbe Stunde raus.
Ah, okay.
Das heißt, du musst nicht dauernd nachdenken,
ist es jetzt
schon zu laut oder nicht.
Ja.
Ach, also ich sag dir, wenn es zu viel wird.
Ah, okay.
Und dann gehst mal raus, lässt ihn toben und dann kommst du wieder.
Wie ist es dann mit diesen Jugendlichen? Die stellen dann auf einmal auch Fragen. Also die waren vorher nur in der Spielecke und dann in der Pubertät wirst du
vorher
dann...
Vorher schon. Ja, die stellen dann zunehmend Fragen auch. Und erzählen auch von sich. Also jetzt gerade. Wir hatten da jetzt auch eine heftige Sache, weil von einem der Mädchen, die hätte eigentlich nochmal ein Geschwister gekriegt, eine Schwester, und dieses Baby ist leider gestorben an plötzlichem Kindstod. Und dann war die ganze Familie da und mir die Aufarbeitung davon geht jetzt schon ein Jahr.
Ja.
Und da ist dann also die Mutter bracht was anders oft als die Tochter oder als der Vater. Und, aber es ist alles in der... Es ist wunderschön.
Das heißt, bei dir sind auch alle Themen willkommen und auch wenn es jetzt... Es hört sich ja je nach einem psychologischen Thema auch an, ne? Diese Aufarbeitung, also beim Verlust und so weiter, das ist ja etwas, was ziemlich in einem
lag. Bestimmt auch noch andere Art von Begleitung.
Ja.
Aber wenn Menschen zu mir in Satsang kommen, dann gehört da alles dazu.
Ja, schön.
Nicht, also muss ja.
Braucht man keine Angst haben, okay, jetzt bin ich da und das Thema ist bei mir so präsent, obwohl es jetzt nicht, keine Ahnung, um...
Ja, was gibt es Spirituelleres, als zu lernen, wie kann ich selbst in so einer Situation das Bewusstsein der Liebe und das Bewusstsein der Verbundenheit und das Bewusstsein der unendlichen Basis halten.
Wie kannst du das denen vermitteln?
Das vermittle ich einfach. Was heißt du?
Also sprichst du mit denen darüber, bist du da mit denen in Stille oder wie würdest, ist das ganz intuitiv, machst du dir darüber keine Gedanken?
Ehrlich gesagt mache ich mir darüber keine Gedanken. Also ich, jetzt wie ich die Augen zugemacht habe, dann spule ich zurück und versuche nachzudenken, wie habe ich das, wie war jetzt das, wie geht das? Das ist nichts, was ich mir überlege. Ich habe keine Taktik. Aber es hat sicherlich mehrere Ebenen. Die wichtigste und erste Ebene ist die Ebene der Präsenz. Die ist einfach da. So, und auf dieser Ebene passiert die eigentliche Übermittlung. Das unterscheidet einen Universitätsvortrag von der Übermittlung durch einen Guru oder eine Meisterin. Das ist da. Was dann noch an Worten oder spontanen Aktionen, manchmal ist ja auch ein Tun, dazu kommt, kann sehr unterschiedlich sein. Aber das Primäre ist die Präsenz.
Und das ist quasi dann der Nährboden für alles, was dann darauf folgt, oder wie so eine breite Basis, die einfach da ist. Und für die muss man dann nichts tun oder da muss man sich, wie du gesagt hast, irgendwie gar keine Gedanken
tun
machen.
Tun muss man die ganze Zeit was. Aber so wie alles ist es, ist dieses Tun und dieses Sprechen einfach das, was dann aus dem Urgrund und in dem Urgrund sich zeigt und erscheint. Spürst du es ja,
ja
gerade.
Genau, ja. Deswegen habe ich auch gedacht, das muss ich mal einfach im Moment nicht sagen, weil ich merke, wow, jetzt wo du das erwähnst oder darüber sprichst, dass es gleich bei mir eine Resonanz hat und da jetzt so eine, das irgendwie auftaucht.
Funktionieren ist richtig falsch. So ist das.
So ist das.
Und in diesem Raum, den du jetzt auch wahrnimmst, wo du in Resonanz gehst damit, darin sind jetzt alle deine weiteren Fragen aufgehoben und die sind nirgends anders, sondern genau von da aus und in diesem Raum können wir jetzt jede Art von Frage betrachten.
Wie erkennst du das eigentlich, dass bei dem Gegenüber das gerade passiert? Also woran, wie konntest du das jetzt erkennen? Ah, da passiert jetzt gerade was bei mir.
Das ist nicht schwierig. Ich meine, das ist ein Resonanzphänomen. Mhm. Und das spüre ich ja genauso wie du.
Ja, bei mir war es vorher, also ich habe zwar die ganze Zeit was gespürt, aber in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, ist es wie so, wuff, so irgendwie aufgegangen. Jetzt hat sich so entfaltet. Und dann in dem Moment hast du dann gesagt, ja, das spürst du doch jetzt auch gerade. Also,
ja, so ist das.
Wo da spürst du das?
Na,
falsche Frage.
Da gibt es kein Wie, das ist keine Magie, das ist kein Trick, das ist kein... sondern es sind einfach zwei Menschenherzen, die sich begegnen. Mhm. Also das ist die eine Ebene, die Begegnung von zwei Menschenherzen. Und die andere, die größere Ebene oder der größere Raum ist das große Herz, in dem diese Begegnung passiert.
Und was ich jetzt wahrnehme, ist dann der große Raum oder was ist das, was...
Ich hoffe doch sehr, dass du beides
wahrnimmst. Beides?
Und nicht in Dualismus gerätst. Das ist kein Entweder-Oder, sondern es ist dann... es ist dann entsprechend der Wirklichkeit, wenn es miteinander und beides ist. Und so funktioniert auch Heilige Familie, glaube ich.
Wirkt es dann, würdest du sagen, irgendwie vielleicht ansteckend auf die Familienangehörigen? Oder kann das auch... Ich überlege gerade, es ist ja manchmal auch so, dass bei einem Familienmitglied oder bei einem Partner einfach so diese, ich mag dieses Wort ehrlich gesagt Transformation nicht, aber wenn diese Präsenz einfach gesehen wird oder gespürt wird und man geht dann damit in die Partnerschaft oder in eine Familie, kann es dann noch sein, dass...
manchmal ja, manchmal nein. Du kannst keine Hunde zur Jagd tragen. Also erwarte nicht zu viel von anderen. Mhm. Aber da, wo Liebe ist, also am ehesten halt bei den Menschen, die dir wirklich nah sind, dein Kind sowieso, das erziehst ja du oder ihr. Und dein Partner, da kann Resonanz passieren. Ich würde jetzt nicht zu viel von Tanten und Onkels so erwarten. Vielleicht. Aber muss nicht. Aber deine ursprüngliche Frage war ja auch nicht, wie konvertiere ich meine Familie, sondern deine Frage war ja, wie kann ich ein spirituelles Leben führen
mit
Familie.
Ja.
Dann geht es wieder dich an und da kannst du immer was machen. Und das ist nicht abhängig davon, ob es dir gelingt, andere anzustecken oder zu transformieren.
Okay, das heißt, man sollte sich darüber eigentlich überhaupt gar keine Gedanken machen. So wie kann ich jetzt, sag ich mal, meinen Partner oder mein Kind von mir spirituell erziehen oder mein Vater
kind so ein Kind ist was bringt. Anderes wie Partner. Mhm. Natürlich legst du Samen bei deinem Kind. Das ist auch deine Verantwortung.
Wie kann ich das machen?
Kinder sind, glaube ich, von Haus aus spirituelle Wesen. Und das musst du respektieren und fördern. Du musst ja auch nicht... Kinder sind auch von Haus aus spielerische Wesen. Mhm. Du fragst ja auch nicht, wie bringe ich mein Kind dazu zu spielen. Sondern die Frage ist ja nur, was spielen wir miteinander?
Ja.
So auch da. Weil du musst es nicht erschaffen, sondern nur düngern und gießen und manchmal auch ein bisschen beschneiden, wo nötig. Wie im Garten.
Aber meinst du, man kann mit dem Kind auch irgendwie darüber sprechen oder würdest du es auch?
Ja. Das ist ja auch ganz eigenartig. Also, ich finde ja klasse, ich bin ja zum Beispiel nicht aufgeklärt worden. Also, ich bin noch die Generation, die nicht aufgeklärt wurde.
Okay.
So, null. Weder in der Schule noch im Elternhaus. Ich war vollkommen ahnungslos. So, das wird ja jetzt gemacht im Allgemeinen. Gleichzeitig haben viele Eltern eine Scheu, plötzlich mit ihren Kindern über Gott zu reden oder über spirituelle Dinge. Mhm. Das gab es wiederum bei mir nicht. Warum diese Scheu? Natürlich kannst du reden mit deinem Kind.
Ich glaube, das ist so diese Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass man früher einfach so die Kinder vielleicht irgendwas aufoktroyiert hat und man jetzt so sagt, ja, sie sollen es irgendwie selber finden, man will sie da dahingehend nicht manipulieren, irgendwie ihren Weg zu gehen. Oder dass sie halt einen Weg gehen, der gar nicht ihrer ist.
Es wird nie Kinder geben, die unbeeinflusst sind von ihren Eltern. Mhm. Das geht doch gar nicht. Wie soll das sein?
Ja, aber es ist dennoch, glaube ich, ein Unterschied, ob man das jetzt, sage ich mal, einfach nur so für sich lebt oder ob man konkret auch darüber spricht, oder?
Ich wäre da nicht so schüchtern.
Okay.
Du bringst da, du sagst deinem Kind ja auch, was du gut findest zu essen. Ja. Oder sagst auch nicht, Kind muss selber rauskriegen. Dass Zucker dicht ist.
Ja. Okay, das ist also ganz praktisch.
Ja.
Ja. Könnte auch der Partner oder die Familie vielleicht ein Katalysator auf dem Weg zum Frieden oder zur Freiheit sein, je nachdem, wie man das benennt? Weil das heißt immer nur so, dass der Partner oder das Kind auch ein Spiegel ist, also dass man das quasi für sich nutzen kann auf dem spirituellen Weg, um mehr Klarheit zu haben über die Schattenseiten.
Kümmer dich doch um die Lichtseiten. Mhm. Wenn Licht da ist, natürlich gibt es immer Schatten. Aber da, wo ein bisschen Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Also kümmere dich ums Licht.
Dann sehe ich die Schatten automatisch, sei es durch meinen Partner, durch mein Kind oder durch den Arbeitskollegen oder was auch immer.
Ich glaube, wir müssen keine Angst haben, dass uns die Schatten abhanden kommen. Die zeigen sich schon, wenn... Da muss man keine Befürchtung haben.
Heißt das, es gibt ja auch so spirituelle Lehrer, die auch so konkret so Schattenarbeit anbieten, dass man...
Da zieht man morgen zusammen.
Okay.
Oh. Nee. Es geht um Gewahrsein. Es geht um Bewusstheit und es geht darum, das zu pflegen. Und das braucht richtig Aufmerksamkeit und es braucht richtig Zeit auch. Und je klarer das Bewusstsein wird oder je durchgängiger das Gewahrsein da ist, umso leichter kannst du mit eventuell auftauchenden Schatten umgehen. Mhm. Aber die Richtung und die Arbeit in Anführungsstrichen ist in Richtung Gewahrsein, nicht in Richtung Schatten. Man kann auch Schatten produzieren durch Schattenarbeit, ganz klar gesprochen. weil das eine irre Faszination hat. Ähnlich wie Horrorvideos im der Horrorspiele auf dem Handy. Und noch ein Schatten, normal, das ist aufregend. Und jetzt haben wir den Schatten aufgelöst und wow, toll. Und wo ist der nächste? Wo geht's weiter? Das wird zum großen Abenteuerspielplatz und zum guten Geschäft.
Da stelle ich aber trotzdem noch mal eine kritische Frage dazu. Kann es aber nicht sein, dass man jetzt angenommen, also jetzt spüre ich eben auch so diese Präsenz und es ist natürlich toll und angenehm. Ist da noch nicht die Gefahr, dass man irgendwie sich da hinein, sag ich mal, flüchtet und man in dieser Präsenz quasi so verschwindet und alles andere ignoriert? Also dass man sich quasi dissoziiert von den abspaltet von unangenehmen Dingen und sagt, so, jetzt setze ich mich hin und meditiere und ich bin in dieser Präsenz, in diesem Gewahrsein.
Diese Geschichte mit der Dissoziation und mystischem Erfahren ist ein bekanntes
Phänomen,
ja. Nicht Problem, ein bekanntes Phänomen. Also ich weiß einen Psychiater, der leider inzwischen gestorben ist, der sich sehr wissenschaftlich und ganz super damit auseinandergesetzt hat. Scharfetter hieß der, ein Psychiater in Zürich, der schon vor 30 Jahren darüber geforscht hat mit Nonnen. Das Phänomen ist bekannt und es ist schon lang bekannt. Natürlich muss man darauf achten und es sind absolut zwei Paar Stiefel. Ein Abdriften in Gleichgültigkeit oder in so, ja, ist ja eh alles okay. Ist, glaube ich, ziemlich schwierig, wenn du mit mir Kontakt hast. weil ich sehr pragmatisch bin. Und ich habe eine Reihe Schüler, die aufgrund früherer Ereignisse dissoziative Tendenzen haben, worüber ich auch Bescheid weiß und die auch entsprechende Betreuung dann noch haben und da, da. Und wir sind darüber im Gespräch und wir gucken immer wieder, wo ist die, was ist jetzt was, wo bist du gerade?
Warum, wie kann man das für sich selber herausfinden, wenn man merkt, man hat diese Tendenz, so in dieser totalen Okayness irgendwie abzudriften? Wie kann man das für sich selber wahrnehmen, dass man weiß, okay, jetzt ist das ist wieder der falsche Weg?
Wenn ein Hauch von Dumpfheit mit reinkommt, es hat dann sowas wie in Watte verpackt, während der Urgrund oder die Raumhaftigkeit ist Kristallen. Ist wirklich, ist scharf, ist klar, ist lebendig und spürbar, nicht abgedämpft und wattig. Das ist vielleicht die sehr einfachste bildhaft. Art zu unterscheiden. Okay. Wenn jemand natürlich nur das wattige Kind aufgrund seiner Biografie irgendwie oder wegen Traumata oder so, dann ist die Unterscheidung erstmal schwierig, weil man muss ja dem Menschen erstmal, vielleicht erstmalig das Kristallene übermitteln.
Ja.
Vorher kannst du nicht unterscheiden. Das ist aber bei dir nicht der Fall.
Okay, also ich habe eine Familie. Ist auch schwer dann. Dafür sind wahrscheinlich Kinder ganz gut und Partner, um einen da rauszuholen.
Kann man merken. So, und nochmal zu dem, ich weiß aus eigener Erfahrung zutiefst, dass das, was wirklich notwendig ist, sich zu zeigen und was dann auch unserer Zuwendung bedarf in unserer Seele, das zeigt sich. Und es ist nicht heilsam, Dinge hochzuzerren. Das macht man nicht mehr. Das ist retraumatisierend. Das ist richtig, das hat man mal gemacht in den 70er Jahren. Aber es hat sich gezeigt, dass das nicht günstig ist. Nicht mehr. Also auch die Methoden, selbst die Dynamische von Osho würde ich inzwischen nicht mehr so empfehlen, obwohl Osho mein Guru ist. Okay. Und es war auch richtig zu der Zeit in die 70er, 80er Jahre. Aber dieses Hochpushen von irgendwelchen alten Dingen, weiß man inzwischen, hat man damals noch nicht gewusst, hat keinen guten Effekt. Sollte man lassen.
Das heißt, dass das Leben es auf ganz natürliche Art und Weise hochspült, wenn es ansteht, kann man das so sagen? Also, dass es natürlich geschieht und wenn es an der Oberfläche ist, kann man
dann
quasi davon
muss man,
aus...
Und dann muss man auch was tun,
ja.
Je nachdem.
Aha.
Ja, das ist eigentlich die Weisheit der Seele, die auch dann etwas ausspuckt, wenn sie weiß, dass auch genug Stärke da ist, es dann auch zu bearbeiten.
Wow.
Da kann man sich drauf verlassen. Das heißt, wenn die Seele von selber etwas ausspuckt, plötzlich, dann ist auch wirklich Zeit, damit zu arbeiten.
Oh, das ist eigentlich total beruhigend.
Ja, finde ich auch.
Muss man nicht so viel an sich rumdoktern.
Richtig.
Ja. Apropos rumdoktern, das ist ein Gedankensprung. Du hast vorher erwähnt, du hast auch Patienten, die Kinder sind. Und trägst du eben, oder wie ist das, wenn du in deinem, du bist der Ärztin, wenn Kinder zu dir kommen, gehst du da manchmal auch so auf die spirituelle Ebene mit denen oder machst du, sagen wir mal, einfach so deinen Job? Wie begegnest du den Kindern?
Ich bin ja eine Ärztin für Homöopathie und für Akupunktur. Und insofern vielleicht schon ein bisschen anders als jetzt der Kinderarzt, wo sie sonst sind. Und zu mir kommen Kinder dann, wenn sie irgendein spezielles Problem haben. Sei es ADHS oder sei es eine Behinderung oder sei es chronische Geschichten, die ja Kinder auch haben. Ich mache mit den Kindern ganz klassische Homöopathie und manchmal auch ganz klassische Schulmedizin, wenn es notwendig ist. Ich bin da ganz professionell.
Okay.
Ich kann aber nicht ausschließen, dass ein Buddha hinterm Schreibtisch sitzt, der klassische professionelle Medizin macht.
Okay.
Wie soll ich das trennen? Aber ich, und wenn Kinder mich fragen, was manchmal vorkommt. Neulich zum Beispiel ein Pupp, wo dann auch die Mutter gesagt hat, also ich will jetzt, dass das Kind mich das fragt, also so als die Ärztin, weil sie,
sie weiß nicht manchmal, weiter.
Ja, sie weiß nicht, wie denn das jetzt ist mit dem Sterben.
Ah, okay, interessant. Jetzt bin ich aber echt gespannt.
10-Jähriger.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Pupp. Natürlich antworte ich dann.
Ja.
Aber ich sage nicht, hallo, du kannst auch zu mir ins Herz kommen.
Ja.
Das halte ich strikt getrennt. Das ist mir auch sehr wichtig, das fände ich sonst unsauber.
Was hast du denn da geantwortet? Das wird mich total
interessieren. Ganz einfach. Ich habe ihm gesagt, erstens, ich weiß es auch nicht, was genau dann ist. Das fand er schon mal klasse. Und dann habe ich ihm gesagt, beobachte mal in der Natur, was passiert mit den Blättern, die runterfallen. Oder was passiert mit dem Frosch, der gestorben ist. Oder was passiert mit der Maus, die die Katze gekriegt hat. Und er hat dann rausgekriegt, dass ja, die Maus tot ist, aber dass nichts verschwindet. Dass es zwar ziemlich tragisch ist, dass die Maus jetzt nicht mehr Maus ist, sondern irgendwie ein Teil der Katze, aber das, also das war ihm dann nachvollziehbar und vor allem auch überprüfbar,
ja,
dass nichts verschwindet. Dass alles sich grundlegend verändert in diesem ständigen Prozess, aber nichts verschwindet.
Und was ist das, was nichts verschwindet?
Gar nichts verschwindet. Also hier zum Beispiel haben wir ja einen Gartenteich, und über dem Gartenteich ist ein Baum und dann gibt es viele Frösche und die Frösche legen Eier, mhm, und aus den Eiern kommen Kalkwappen und die Amseln, die bauen am liebsten ihr Nest direkt über dem Teich. Mhm. Das macht die Jungenaufzucht sehr einfach, weil die stoßen bloß hinunter, holen einen Schnabel voll Kalkwappen, fliegen wieder hoch. Dann ist aus dieser Kalkwappe natürlich kein Frosch geworden, sondern wird Amsel.
Also könnte man ja gewissermaßen sagen, die Kaulquappe ist verschwunden, aber ich meinte, was ist eben das, was bleibt oder eben was nicht verschwindet? Das Leben. Okay. Es verändert sich, aber Leben bleibt.
Ja, Leben bleibt jetzt mal in dem Sinne von Kaulquappe, Amsel, Katze, geht ja immer weiter.
Mhm. Also das ist jetzt gar nicht auf einer spirituellen und Ebene gemeint, sondern
Strache
wirklich...
Strache wäre noch nicht fertig.
Gut, Entschuldigung, ich bin so voreilig.
Nein, du bist jetzt so richtig auf der Spur. Leben bleibt und Bewusstsein bleibt. Aber das ist nicht persönlich.
Kann man sagen, das Bewusstsein vom Leben oder sind das für dich zwei, also wenn du sagst, das Leben bleibt und das Bewusstsein?
Dieses Kristallene, diese Bewusstsein selbst, nicht Bewusstsein von etwas Bestimmten, sondern
okay,
Bewusstsein.
Das, was du vorher als Gewahrsein auch beschrieben hast? Okay.
Kann man auch sagen. Ja. Gewahrsein ist Bewusstsein in Aktion. Irgendwie. Also Gewahrsein ist, wenn wir jetzt ganz da sind und wirklich wahrnehmen, mhm, die Phänomene, die jetzt gerade hier sind, mhm, und woraus sie entstehen. Das ist Gewahrsein.
Finde ich immer wichtig, so dass man ein bisschen die Begriffe definiert, weil
stimmt,
die Lehrer das so unterschiedlich verwenden.
Das ist richtig.
Ja.
Und ich selbst wechsle ja die Begriffe immer wieder.
Okay.
Absichtlich. Weil so nach einer Weile merke ich, dann wird das
so
alles so glatt.
Ja.
Und nur, ja, das haben es alle schon,
gehört.
Und dann wechsle ich die Nomenklatur.
Okay.
Und jetzt gerade bin ich wieder in so einem Wechsel.
Okay.
Neu aufgetaucht, das Wort Urgrund, Basis, sind Worte aus dem Dzogchen, eine tibetische Richtung. Also ich bin jetzt mal wieder
neu. Ich finde es jedenfalls, also das Wort Urgrund oder
ist
Basis
schön,
ist schön. Und ich finde es auch ehrlich gesagt weiblich und deswegen finde ich es noch schöner. Für mein Gefühl.
Es gibt einen...
Weil es nährend wirkt. Also es hat für mich einen nährenden, diese Wörter nährenden Charakter und für mich ist die Weiblichkeit nährend. Ja. Aber das nur nebenbei, also warum mir die Wörter gefallen.
Was ist für dich Männlichkeit?
Gute Frage. Also ich würde schon zum Beispiel sagen, dieses Kristallene, diese Klarheit, das finde ich zum Beispiel, ist für mich was Männliches.
Das ist überkonfessionell, hätte ich fast gesagt. Also das Kristallene ist allem gleich. Ist nicht weiblich, nicht männlich.
Ja, ich verstehe schon, dass eigentlich das Göttliche oder die Göttlichkeit ist eigentlich ja was Neutrales. Also das kann ja nicht männlich oder weiblich sein, aber so von der Wirkung, zum Beispiel, wenn jemand sehr klar sieht oder diese Eigenschaft hat von Klarheit, hat das für mich, also in Aktion sozusagen, ist das für mich irgendwie was, rein vom Gefühl her, was Männliches. Mhm. So wie es zum Beispiel Herzlichkeit oder Kreativität für mich mehr was Weibliches ist.
Oh.
Aber das vielleicht auch...
Da kann ich mich dann nur trösten, weil Auch schon gesagt, Männer sind halt 49% Frauen, 51% Mann. Ich finde Männer sehr herzlich und
Ja, das
kreativ.
heißt aber nicht, dass, ja, deswegen ist es total, also über dieses Thema zu sprechen, weil da würde man denken, dass Männer dann eben nicht herzlich sein können oder nicht kreativ, wobei ja eben die
Ja,
Männer
ich
ja
möchte
auch.
irgendwie noch mal zurück zu
Ja,
Josef.
gut.
Weißt
Gerne.
du? Weil du hast ja gefragt nach Familie
Genau,
und
jetzt kommen wir vom Thema ab. Ja.
was ist die das Verehrungswürdige an Josef?
Ich bin leider total unchristlich.
Nein, also an deinem Mann.
Was ich an meinem Mann verehre.
Ja.
Ich finde viele Sachen toll. Also ob es jetzt irgendwie seine Ruhe, seine Gelassenheit ist. Auch er ist total herzlich, gutmütig, großzügig, humorvoll. Also es gibt eigentlich viele Eigenschaften. Und verantwortungsvoll vor allem, sehr verantwortungsvoll. Das ist auch für mich absolut wichtig bei einem Mann. Ja.
Wow.
Wie ist es bei euch?
Oh, ich habe einen wunderbaren Mann. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Unglaublich. Mein Mann ist liebevoll, kreativ, zuverlässig, spielerisch. Man kann so unglaublich viel mit ihm machen. Er ist fleißig, begabt auf so vielen Gebieten. Er ist sehr spirituell. Er ist der ideale Mann.
Werde sich bestimmt freuen, wenn er sich das Interview anhört und diesmal musst du ihm das dann sagen.
Er ist
Nicht, dass er es wieder
wunderbar.
nicht mitkriegt.
Ich überlege gerade, also wie gesagt, Kind habe ich ja keins.
Wie ist es nochmal mit Josef, weil du gemeint hast,
Ja.
was verehrt man da?
Weil ich wundere mich immer, dass Maria, die ist überall
Stimmt. Ja.
und der Josef, der ist, den finde ich, der wird zu wenig. Ich meine, ist das nicht im christlichen Sinn, sondern das ist ja eine kulturelle Sache. Jetzt leben wir zwar oder lebten, ich weiß nicht genau, in einer relativ patriarchalen Epoche unserer Geschichte und gleichzeitig fällt der Josef so hinten runter.
Kann ich da was zu
Ja,
sagen?
genau, wir haben ja Macher.
Ja. Also mir ist es eigentlich erst sehr spät klar geworden, eben was mein Vater alles für mich getan hat oder für die Familie. Irgendwie zu Anfang, wie ich als Junge und so war, der Konkurrenzkampf und eigentlich nur eben bestehen vor dem Vater stand im Vordergrund. Aber später ist mir eigentlich erstmal bewusst geworden, dass da auch viel Dankbarkeit ist. Ne? Der ist arbeiten gegangen, der hat das Geld rangeschafft, der ist mit uns in Urlaub gefahren. Der hat zwar nicht, war jetzt nicht so ein sehr, sehr fürsorgender Vater, in dem er viel Zeit mit uns gespielt hat oder so, aber er war einfach da, ne? Mit seiner Präsenz und hat gegeben, was er geben konnte. Und ja, das
Wow.
ist eigentlich, das wird vorausgesetzt quasi von beiden
Ja.
Eltern irgendwo,
Richtig, ja. Aber da kann ich das spüren, dieses Josef.
ja, da ist einfach
Ja.
Dankbarkeit dann auch dafür da, dass das so sein konnte und dass er es gemacht hat.
Das Wirken im Hintergrund, was aber ganz wichtig ist, so.
Ja, also im Hintergrund und im Vordergrund,
Ja.
beides, ne? Einfach auch eben da zu sein, die Dankbarkeit für die männliche Präsenz, die einfach da ist, ne? Wobei das ja auch, wie du sagst, 49 und 51% ist natürlich alles in uns beide, beides. Ne? Ich würde gerne noch mal was zum Anfang eures Gespräches noch mal auf was zurückkommen, weil ich weiß es jetzt von deiner Geschichte, wenn es so ist, dass quasi nur ein Partner offensichtlich, sage ich jetzt mal, sich für Spiritualität interessiert oder sich hinwendet und der andere nicht, ist das ganz individuell dann, je nachdem, ob das klappt oder geht oder nicht, oder kann man generell sagen, das geht, wenn sehr viel Toleranz da ist und Freiheit gegeben wird?
Also ich habe eine Reihe Schüler auch, wo es so ist, wie du gerade beschreibst, also wo ein Partner sich dem Spirituellen sehr stark zuwendet und der andere Partner damit gar nichts zu tun haben will. Doch, das ist lebbar. Aber es braucht ein gehöriges Maß an Toleranz und Vereinbarung und so weiter. Und ich sage immer, wenn zwei miteinander können, das ist ein ganz besonderer Segen, das ist ein Segen auch.
Ja.
Das ist nochmal Kostbarkeit auf der Kostbarkeit der menschlichen Geburt obendrauf. Großer Segen.
Was ich jetzt ganz in der Praxis halt schwierig finde, ist, dass man natürlich dann auch gern so Satsangs fährt, so Retreats und so weiter. Und man will ja aber auch natürlich Zeit mit der Familie verbringen. Die vorige Partnerin von meinem Freund, das ist so lustig, die war auch bei Osho früher. Und da war es tatsächlich so, die haben nie zusammen Urlaub gemacht, weil sie eigentlich immer, wenn sie Zeit hatte, auf einem Retreat war. Und genau, und ich habe das jetzt immer so ein bisschen abwechselnd gemacht einfach. Und jetzt, wo mein Sohn da ist, merke ich, es ist irgendwie noch natürlich schwieriger. Im Sommer war, haben wir das jetzt sogar so gemacht, dass die beiden mitgekommen sind und die haben halt einfach, sag ich mal, einen schönen, das war passend, das war in der Natur, dann ist mein Freund mit dem Kleinen irgendwie zum Spielplatz gegangen oder zum See und haben sich einfach einen schönen Tag gemacht und ich war halt in der Zeit einfach im Retreat, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Es klappt aber natürlich auch nicht bei jeder Form von Retreat, weil es die Frage, wo ist es, ne? Ist es auch irgendwie für das Kind passend und so weiter? Kann der Partner sich da auch eine schöne Zeit machen? Man will ja da nicht, keine Ahnung, dass die dann die ganze Zeit in so einem kleinen Raum hocken, auf dem Hotelzimmer oder in einer Pension und draußen regnet es und nicht weit und breit irgendwie keine Zerstreuungsmöglichkeiten, was für die halt dann wichtig ist. Genau, also das merke ich so für mich, das ist so eine Herausforderung, irgendwie das tatsächlich so unter einem Hut zu bringen. Oder manchmal frage ich mich, ist es besser eigentlich, ich mache das alleine, aber dann habe ich, ich will ja auch irgendwie Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ja, das ist für mich persönlich einfach eine Herausforderung, das irgendwie zu managen. Und ich will natürlich auch nicht zu sehr meinen Partner dann immer so ziehen und sagen, komm, jetzt komm mit und mach halt dann was. Mach dir doch einfach eine schöne Zeit mit unserem Sohn. Nicht, dass er das Gefühl hat, irgendwie, er muss jetzt irgendwie überall immer mit. Aber wenn ich merke, es funktioniert auch, also wenn ich bin da so ganz, habe da so ganz feine Fühler, auch jetzt, wenn ich im Satsang bin, da frage ich ihn auch immer mal wieder, willst du dann irgendwie zumindest mittags kommen? Dann können wir beim Mittagessen zusammen sein und da sagt er eigentlich fast immer ja. Und er kennt die Leute eigentlich, die Satsang-Leute immer nur vom Mittagessen und das passt aber dann auch, ne? Natürlich fände ich es aber schön, wenn wir uns das irgendwie teilen können, ne? Wenn da jetzt einfach auch so dieses Interesse wäre. Wobei ich eigentlich schon sehr froh bin, dass er mich da voll unterstützt. Ne? Also dass er dann auch irgendwie auf meinen Sohn aufpasst, während ich im Retreat bin oder im Satsang. Und,
aber du machst das doch schon richtig, das klingt richtig gut, wie du das löst oder wie ihr das miteinander managt. Aber ich spüre auch, da ist eine Traurigkeit.
Ja, ja, genau.
Wie wär's? Also du kannst deinen, wie gesagt, man kann einen Hund nicht zur Jagd tragen. Mhm. Wenn du das versuchst, wird es erst recht kein Jagdhund. Mhm. Das geht nicht. Was du kannst, ist erstens natürlich sozusagen beweisen, wie gut das tut. Indem du gut drauf bist, in jeglicher Hinsicht. Und er dann sagt, ja, wie kommt das nur, dass sie immer so fröhlich ist? Das lockt. Erstens, zweitens, das ist das eine. Mein früherer Namenspatron, ich hieß ja früher Franziska, mhm. und mein Namenspatron war der Franz von Sales. Ein sehr kluger Bischof war das gewesen. Und der hat gesagt, mit einem Tropfen Honig fängt man mehr Fliegen als mit einem Fass voll Essig. Also sorge ich für den Honig. Nicht mit Argumenten.
Ja.
Das nervt, glaube ich, eher.
Also, ja.
So, und das Zweite ist, da du ja ein spiritueller Mensch bist und egal, ob du jetzt mehr buddhistisch oder advaitisch oder christlich oder sonst wie unterwegs bist, in allen Traditionen gibt es auch eine Tradition von Gebet. Von, du hast da einen Wunsch, der ist ganz offensichtlich und spürbar und der ist ja auch schön. Es ist aber nicht in deiner Macht. Mhm. Und das macht dich kirre und traurig und das ist genau der Punkt, wo man es besser abgibt an eine Stelle, wo da mehr Macht ist.
Dass man nicht das Gefühl hat, ich müsste das jetzt irgendwie hinkriegen, dass sich das irgendwie ändert oder.
Ja, und du kannst drum beten. Jetzt fragst du, zu wem denn, oder?
Nee, nein, nein. Also ich finde, man kann einfach beten, ohne dass man weiß, gut. zu wem. Also einfach so, man schmeißt es raus. Man
genau, das ist ja der Herzenswunsch von dir. Ob es dann erhört wird oder nicht, weiß man natürlich nicht.
Ja.
Aber du hast dann deines gemacht.
Also bei mir taucht erst jetzt wieder so dieser Wunsch auf. Also am Anfang natürlich, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Das heißt, da habe ich den Fehler gemacht. Ich habe eigentlich, muss ich sagen, da ich schon mal einen spirituellen Weg gegangen bin in meiner Jugend, dann war eine Unterbrechung da, dann hat es jetzt wieder begonnen, habe ich von einiges von damals gelernt. Das heißt, ich habe nicht gleich irgendwie meinen Partner missioniert. Trotzdem war es aber am Anfang so, dass natürlich ein Gespräch darüber war. Und ich glaube, das kennen viele Zuschauer auch, wenn man mit seinem Partner darüber spricht, irgendwann beginnt es zu einer Diskussion zu werden, weil man über etwas Theoretisches spricht. Man hört etwas irgendwie, keine Ahnung, alles ist nur Illusion oder irgendwie, was ist jetzt eigentlich das Ich und so. Und dann verredet man sich und dann kommt man in Erklärnot und dann wird alles nur noch verworrener und der Partner denkt sich, was ist das für ein, was hört die da, wo geht die hin oder so. Und das ist auf der theoretischen Ebene passiert. Ich habe gar nicht so viel erzählt, aber es kam dann irgendwie doch zu einem Gespräch und aus dem Gespräch wurde eine Diskussion und aus der Diskussion kam, wurde dann ein Konflikt und dann habe ich dann beschlossen, okay, also am besten nicht darüber reden, wenn es ihn wirklich interessiert, kann er ja am besten einfach in den Satzang kommen. Und das andere, was am Anfang schwierig war, dass tatsächlich bei mir der Satzang auch viel ausgelöst hat, also in mir selbst einfach, ne, dass ich irgendwie erstmal verwirrt war und auch so richtig körperlich so nervös war. Und ich habe immer vor und nach dem Satzang richtig Zeit gebraucht, damit sich das alles wieder sortiert hat.
Das war natürlich nicht so attraktiv.
Das ganz genau, das war nicht so attraktiv. Das hat auch so mein Freund gesagt, ja, also dass du Yoga machst, das kann ich ja verstehen, es tut dir gut, danach bist du entspannt und so, aber dieser spirituelle Weg, das bringt dich ja irgendwie total durcheinander, ich mache mir irgendwie Sorgen und so. Und das fand ich am Anfang echt schwierig. Und ich habe dann auch damals mit meinem spirituellen Lehrer darüber gesprochen. Er hat gesagt, ich soll meinem Freund ausrichten, desto öfter ich zum Satsang gehe, desto besser wird es. Ich muss nur oft genug gehen. Und es ist tatsächlich so. Also mittlerweile hat es nicht mehr diesen Effekt. Und ich glaube, jetzt bin ich vielleicht langsam an dem Punkt, wo man sagen kann, eben es wird zu dem Honig.
Aber das heißt ja auch, dass dein Partner hat ganz schön viel Geduld.
Ja.
Wow.
Ja, das hat der, das ist auch definitiv eine Qualität. Ja. Mhm. Hätte auch sagen können, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, das ist jetzt zu weit von dem weg, weil er hat mich ja anders kennengelernt. Also als wir uns kennengelernt haben, da war ich noch in dieser Abstandsphase. Und er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich endlich mal eine Freundin, die sich nicht für Spiritualität interessiert wie die letzte. Aber das kam dann auch wieder hoch. Ja, und jetzt scheint es zu bleiben. Genau. Ich hätte jetzt noch eine ganz praktische Frage. Was würdest du jetzt so einer, sage ich mal, jungen Mutter wie mir raten, wenn man jetzt nicht 3 Stunden am Tag Zeit hat, irgendwie in die Stille zu gehen, damit verbunden zu bleiben mit dem Urgrund, wie du es genannt hast?
Also, wenn Urgrund Urgrund ist, dann muss er immer da sein. Sperrt den Urgrund nicht in die Meditation ein, das geht nämlich gar nicht. Also natürlich braucht man gewisse Phasen, wo man sich dem wirklich zuwendet, um wieder die Fährte aufzunehmen oder sich zu vergewissern. Und dann guck, ob es überall ist. Das ist das Wesentliche. Weil nur so kriegst du wirklich Gewissheit.
Kann ich das dann auch machen, wenn ich zum Beispiel einfach den Kinderwagen schiebe
Ja,
und
exakt. Auch da beides verbinden. Das heißt nicht, dass formelle Praxis überhaupt nicht mehr nötig wäre. Das nicht. Aber so viel wie dir halt möglich ist in der Lebenssituation. Und dann nützt die Situationen, die vorhanden sind, um, weil was den Urgrund angeht, das ist ja die letztendliche Dimension. Und da gilt, wenn es wahr ist, muss es immer wahr sein.
Und überall.
Immer und überall. Während für die relative Dimension der Wirklichkeit, die natürlich genauso wirklich ist, aber da gilt, es ist nicht immer dieselbe Wahrheit. Also zum Beispiel heute Morgen war schönes Wetter, die Sonne scheint. Ist jetzt schon nicht mehr wahr. Oder im Frühjahr war Frösche haben geleicht, Kaulquappen kamen aus den Eiern und 3 Tage später war es irgendwie schon wieder nimmer wahr, weil ja die Amseln die Kaulquappen gefressen hatten. Da ändert sich alles und verändert die Gestalt. Das ist Naturgesetz. Was das Letztendliche angeht, ist Naturgesetz, dass was wahr ist, immer wahr ist. Und das kannst du rauskriegen. Nur was immer wahr ist. Gehört zur letztendlichen Dimension. So kannst du lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Beim Kinderwagen schieben. Oder in der Auseinandersetzung mit deinem Kind. Oder. Man darf die Wirklichkeit nicht fix verknüpfen im eigenen Geist mit bestimmten Befinden. Mit einem Befinden von Wohligkeit oder auch nicht mit einem Befinden von Weite oder so. Gar nicht. Weil Befinden wechselt. Aber was ist immer gleich?
Das heißt, das, was immer gleich ist, müsste auch in jedem Zustand auch dabei sein. Also
Richtig.
egal, ob ich jetzt traurig bin
Oder
oder
glücklich bist,
glücklich.
ob du gerade im Stress bist oder im Urlaub.
So eine gewisse Spürbarkeit muss es doch haben, sonst könnte ich das doch gar nicht als die Konstante irgendwie oder wie. Das ist irgendwie schwierig zu formulieren, aber einen gewissen Geschmack muss doch so diese Konstante haben, damit ich sie als solche identifizieren kann, dass ich weiß, ah ja, hier, okay, hier ist es.
Das stimmt.
Wie würdest du diesen Geschmack,
Das
Geschmacklosigkeit?
wäre mir lieber, wenn du das jetzt sagen tätest. Wir haben nämlich schon davon gesprochen.
Also das, was ich wahrnehme, ist einfach eine Form von Präsenz. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Konstante ist oder ob das einfach auch wieder nur eine Wirkung davon, also eine
also,
mögliche
pass auf.
Wirkung davon ist.
Du hast dieses Befinden oder jenes Befinden. Du bist gerade in dieser Tätigkeit oder in jener Tätigkeit. Mit Kind, ohne Kind, schiebend, nicht schiebend und so weiter. Aber ganz offensichtlich ist doch da immer irgendetwas oder irgendjemand, der das wahrnimmt.
Mhm.
Richtig?
Mhm.
Das ist die Richtung. Wenn du dann, Ramana beschreibt es als das Gemüt zurück ins Herz biegen. Andere, das wäre jetzt die Ramana, Nomenklatur. Und dann sagen, es ist ein sich wenden hin zum Bewusstsein selber. Also es geht dann auch nicht um die Geistesinhalte.
Also auf anderen Ebenen sozusagen. Ich
gar
gehe
nicht,
von
sondern es geht um den Geist.
Um den Geist selbst.
Richtig. Und der wird so leicht vergessen im Getriebe. Immer wieder fokussieren wir auf Inhalte, Schatten zum Beispiel. Oder irgendwas. Und vergessen das, was all diese Inhalte wie ein klarer Spiegel was deren bewusst ist. So, und das kannst du in jeder Situation zum Beispiel nachchecken. Es geht nicht darum, etwas zu glauben, sondern es geht darum, sich zu vergewissern. Ist das noch da? Ist das auch jetzt da? Und da sind wir wieder bei dem Kristallen. Wobei diese kristallene Qualität unserer wahren Natur und der wahren Natur des Universums ist nicht nur Kristallen. Es ist hat eine Qualität von Offenheit. Lebendigkeit, da unterscheidet sich es auch von der Dissoziation. Und ich sage immer, eine ganz feine Qualität der Freudigkeit, also einer unbedingten Freudigkeit. Da muss man aber halt aufpassen, weil es zu unterscheiden von einem von einer
Zustand.
Befindlichkeit.
Ja.
Ah, heute geht's mir gut, das muss es sein. Da fällt sofort wieder runter.
Also mir fällt auf, bei unterschiedlichen spirituellen Lehrern wird bei mir Unterschiedliches, sage ich mal, ausgelöst. Oder auch wenn ich jetzt für mich allein bin, nehme ich in erster Linie, ich weiß nicht, ob das auch eine Wirkung ist oder eine Form von diesem den Geschmack des Urgrunds, ist so eine innere Schönheit. So eine ganz zarte innere Schönheit. Und wenn ich jetzt mit dir spreche, ist es, und das kenne ich, das kommt auch, aber nur ab und zu, das ist einfach so ein Gefühl von einer, sagen wir mal, massiven Lebendigkeit. Also es ist auch ganz fein, aber es ist ganz stark. Also es ist auch total überall im Körper spürbar. Und es ist das Gefühl, es ist so massiv, diese anwesende Lebendigkeit, dass die mich... Also das hat mir schon mal Angst gemacht, weil das so eine Stärke ist.
Das war aber bevor du ein Kind geboren hast.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das stimmt. Dir jetzt keine
das
Angst
stimmt.
Mehr machen.
Das stimmt. Nee, jetzt macht es mir keine. Also jetzt gerade macht es mir auch keine Angst. Das stimmt, weil so eine Kraft, also so eine, ja,
du weißt jetzt, was
die Gebärkraft ist so stark auch, dass seitdem hat Frau weniger Angst vor so einer Stärke, die im eigenen Körper wahrnehmbar ist, ja. Genau. Ja, und die Frage war eigentlich, das sind ja eigentlich so lauter, sage ich mal, das ist es ja auch nicht, das sind Auswirkungen oder irgendwo muss es ja auch eben auf den Organismus eine Wirkung haben. Ne? Das kann sich dann vielleicht eben als diese Kraft zeigen oder als diese Schönheit oder, aber das ist immer sozusagen ein Geschmack davon, aber es ist nicht diese, dieses Kristallene, sondern
Exakt,
die Wirkung.
Aber es hängt total damit zusammen.
Sozusagen dann ein Hinweis darauf, dass man auf der richtigen Fährte, also auf der richtigen Fährte ist. So. Weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eben, sag ich mal, in so einer ekstatischen Freude bin oder ob ich diese
Zeit. Eine ganz wunderbare Schülerin von mir ist kürzlich gestorben in diesem Jahr. Und hat sich am Ende nicht mehr so lebendig gefühlt, natürlich.
Mhm.
Aber diese Qualität war, ich habe sie 2 Tage bevor sie gestorben ist noch mal besucht. Mhm. Und die Qualität des Letztendlichen war absolut präsent. Mhm. Also mach's auch nicht zu sehr fest am an der Ekstase deiner Zellen.
Mhm. Mhm.
Die könnte ja auch mal nachlassen, mhm. Weil, weiß ich, du wirst krank, oder?
Mhm.
Du brauchst eine Chemotherapie, dann fühlt sich das alles nicht mehr so ekstatisch an. Dann wird sich der Urgrund anders manifestieren.
Mhm. Mhm.
Und es wäre mir das Anliegen, dass du es auch dann erkennst,
mhm.
Unabhängig von der Form der Manifestation. Darum geht's.
Also nicht sich fokussieren auf die Wirkung und sagen so, ah, okay, jetzt weiß ich, jetzt ist es wieder oder so, sondern einfach
das ist Urgrund in Erscheinung.
Ja. Okay.
Okay, schauen wir mal, wie es in 5 Minuten ist.
Okay.
Was auch immer erscheint.
Okay. Mhm.
Ist eine Erscheinung aus und in dem.
Mhm.
Und ist sehr wirklich. Nix, alles ist Illusion. Na, na, na.
Genau, vielleicht kannst du darüber nochmal was sagen, weil ich habe gesehen vorher, du sträubst dich. Also ich, ja, genau, dein Zucken habe ich
verstanden. Stehen mir die Haare zu bergen. Wie könnte es Illusion sein, wenn es doch eine Manifestation aus dem Großen ist.
Vielleicht wird es als Illusion bezeichnet, weil es eben nicht konstant ist und sich verändert und vielleicht einfach Illusion falsch interpretiert wird von den meisten.
Exakt. Richtig. Es hat einfach bestimmte Natur. Du bist unglaublich intelligent.
Echt?
Es hat einfach bestimmte Naturgesetze. Es wandelt sich.
Ja.
Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, es ist abhängig. Deshalb bild dir doch nicht ein, dass dein Kind irgendwann ganz aus sich heraus entscheidet, welchen Weg es geht.
Mhm.
Diese Art von Autonomie existiert nicht in der Welt der Phänomene.
Ja.
Also zum Beispiel das zu glauben wäre Illusion.
Okay.
Aber deine Beziehung zu deinem Sohn, wie auch immer du sie gestaltest, ist keine Illusion,
mhm.
sondern ist einfach genau das, was sie ist in dem Moment.
Mhm.
Im Moment noch so, dass im Wesentlichen du sie gestaltest und mehr werdet ihr sie wechselseitig gestalten in gegenseitiger Abhängigkeit.
Ja, war schon von Anfang an, glaube ich, so.
Ja.
Ja.
So, das sind Naturgesetze der Erscheinungen. Deswegen sind sie aber nicht illusionär, sondern sie sind einfach, wie sie sind.
Mhm.
Und zu respektieren und haben Würde. Also jetzt die gelben Blätter, die leider die Zuschauer jetzt gerade nicht sehen. Nur weil die jetzt gleich runterfallen, sind sie doch trotzdem jetzt da. Und ein absolut glorreicher Ausdruck des Göttlichen, jetzt. Und es gibt immer nur jetzt. Und im Jetzt ist es alles wirklich.
Ja, und im nächsten Moment kann es halt schon anders ausschauen. Also es kann sich verändern.
Aber es wirklich so, wie es halt im nächsten Moment ist.
Genau, ja.
Das ist genau der Gag.
Ja.
so oft.
Ich weiß auch nicht, woher dieser Begriff kommt, ob das eben aus dem Osten kommt, dieses Illusion, und dann haben wir das hier einfach falsch interpretiert im Westen oder so.
Eine Fehlübersetzung. Es gibt sehr viele Fehlübersetzungen. Und zwar die meisten davon aus der ersten Buddhismuswelle Ende des 19. Jahrhunderts. Also auch schon bei Hesse zum Beispiel oder so. Oder manche andere. Auch der Begriff Leerheit wurde falsch interpretiert oder Shunyata ist falsch übersetzt. Und ja, das eben auch, das Maya bei den Indern.
Und was wäre, könntest du die richtige Übersetzung sagen oder kann man das nur umschreiben, so wie du das jetzt gerade gemacht hast?
Ich würde vorschlagen, es besser zu umschreiben und nicht sich so an die...
vorzukleben.
Weil Fakt ist auch, wir kommen ja und wir sind geprägt aus unserer Kultur. Über die letzten paar tausend Jahre.
Ja.
Ein Inder ist geprägt in seiner Kultur über die letzten paar tausend Jahre. Und wir werden bei manchen Begrifflichkeiten nicht wirklich auf selbe kommen.
Ja.
Ich weiß
ja.
das von den Tibetern, die manchmal richtig gehend erschrecken, wenn sie frisch in den Westen kommen und
die Übersetzung sehen.
Na, nicht nur das, sondern die andere Art der Konditionierung wahrnehmen.
Okay.
Und merken, dass manchmal ihre gelernte Methodik nicht greifen kann, die Intelligenten unter ihnen merken, dass ihre Methodik nicht wirklich greift, weil sie auf eine ganz andere Konditionierung trifft, als die asiatische ist. Das heißt, manches müssen wir dieselbe Wahrheit, aber andere Worte an manchen Stellen.
Ja, am Anfang des Interviews oder irgendwann in der ersten Phase war es eben auch Thema, wie weit kann man Kindern das Vermitteln, das Spirituelle, dass das Leben ein Ganzes ist. Und ich habe schon öfters gehört, eben, dass spirituelle Lehrer dazu gefragt worden sind. Und oft ist dann die Antwort, mach dir keine Sorgen, die Ich-Identifikation, die passiert sowieso. Und die Kinder werden ja auch älter und können dann spirituell daran arbeiten oder es passiert mit ihnen was. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal erlebt, dass ein spiritueller Lehrer, der eine, ich schätze, 4-jährige Tochter hat, ganz konkret gesagt hat, ich versuche das meinem Kind so lange wie möglich zu erhalten und vielleicht passiert dann die Identifikation nicht ganz. Und er hat es auch beschrieben, wie. Er hat also seiner Tochter, er lenkt, sag mal, im Spiel oder im Zusammensein mit seiner Tochter die Aufmerksamkeit auf was Konkretes. Aber dann sagt er auch, spür mal, und was ist das jetzt alles? Was ist alles hier? Was ist das Ganze? Und die Tochter spürt das auch.
Schön.
Und ja, und da wollte ich einfach, deine, hast du auch Erfahrung in der Richtung oder gehört, dass Leute das machen? Oder,
ich weiß zum Beispiel, wie war das, in der Zeit, wo wir diese 16 Atemübungen geübt haben von Buddha, also im Sinne von Vipassana, einatmet, weiß ich, dass ich einatme und so. Und da kommt ja dann auch einatmend empfinde ich Freude, ausatmend empfinde ich Freude. Und dann kommt einatmend empfinde ich mein schmerzliches Gefühl, ausatmend und so weiter und so weiter. Und das haben einige meiner Schüler ihren Kindern beigebracht. Und zwar in verschiedenen Größen. So ab, sieht man das, so ab 80 Zentimeter, würde ich sagen. Dann geschah Folgendes, so ein Knirps-Mädchen, glaube ich, war das, gerade Anfang, vielleicht erste Schulklasse oder so, wurde wütend, so wie sie immer wütend geworden war, hat dann aber plötzlich zum Papa gesagt, oh, ich bin wütend, jetzt muss ich erst mal atmen.
Super.
Und hat dann tatsächlich einfach die Methode für sich angewendet und ihre Freude wieder gefunden. Ganz alleine, ohne toller.
Also es kann durchaus wirksam
ja,
sein.
Natürlich, klar. Die Kinder sind super. Und mir, ich finde, sie haben ein Recht auf diese Kostbarkeit. Ich fände es nicht richtig, ihnen vorzuenthalten, sondern ich finde es richtig, es kindgerecht so gut möglich zu bereiten, so wie bei anderen Themen auch, und zu schauen, was kann sie, was kann das Kind verdauen, was kann es nicht verdauen, wie bei allen anderen Themen auch.
Genau, die Eltern haben ja meistens auch oder so, normalerweise, natürlicherweise einen Zugang und spüren, in welcher Form sie das mit den Kindern teilen können.
Spätestens dann, wenn die Warum-Fragen-Phase auftaucht, muss man ja, wirst du nicht drum rumkommen, weil sie fragen, ja.
Und eine weitere Frage, kommt es immer darauf an, also hauptsächlich auf die Menschen, die den Kindern begegnen, also ich meine jetzt auch in den Institutionen. Institutionen an sich von der Struktur her, haben die auch einen entscheidenden Einfluss? Also zum Beispiel von einem spirituellen Lehrer weiß ich, dass der Sohn in freien Kindergarten geht und auch in eine freie Schule soll. Und das ist also, was er erzählt hat, wirklich frei, nämlich dass die Lehrer den Kindern folgen. Und dass das eine sehr positive Wirkung hat, dass die also viel wirklich lernen aus Interesse. Und die machen nachher die Prüfungen extern in anderen Schulen. Und da wundern sich die anderen, die Schüler von den anderen, von den normalen, sage ich mal, Schulen, wie viel Interesse die haben und wie schnell die lernen, weil sie die Sachen von sich aus lernen. Also hat es sehr viel mit den Institutionen zu tun.
Also erstens, die Buddha-Natur ist immer dieselbe. Auch die Buddha-Natur der Lehrer ist natürlich immer dieselbe. Und es gibt wunderbare Lehrer in ganz normalen Schulen. Und es gibt vielleicht auch mal schreckliche Lehrer in freien Schulen. Auf jeden Fall entsprechend auch unserem Grundgesetz, was ich sehr gut finde, ist die Würde des Menschen immer dieselbe. Das heißt, die Möglichkeit und das Potenzial, das ist ja ein ganz wichtiges Wort in dem Kontext, das Potenzial des Kindes, ein spirituelles Erfahren zu haben und das auch integrieren zu können, ist immer vorhanden. Und wir wissen nicht, ob jetzt der junge Mensch, der in einer ganz normalen Schule in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist und gelernt hat, dann ein großer Buddha wird, oder der aus der Waldorfschule oder anderen, das weiß man nicht. Und ich glaube, alle Eltern bemühen sich, ihren Kindern die bestmöglichen Startbedingungen zu geben im Rahmen dessen, was sie selbst vermögen, in sowohl materiell als auch geistig. Und dieses Bemühen der Eltern, ihren Kindern das Bestmögliche mitzugeben, das ist das Wesentliche. Ich glaube, die Intention, die Motivation ist auch da wichtiger als das, was dann möglich ist, weil das wäre ja gemein, solche freien Schulen sind auch teuer. Und da, das fände ich ganz schlimm, wenn das Kind im Hasenbergl hier in München in der ganz normalen Regelschule die Chance nicht hätte, hat's aber. Vielleicht schlechtere Chancen, was den Arbeitsmarkt angeht, aber bestimmt dieselben Chancen, was das Herz angeht und was die Buddha-Natur angeht.
Dann würde ich noch mal kurz zu dem Thema kommen, was du jetzt im Moment in deinen Satsangs hast. Ich habe ja vor Wochen bei dir gefilmt und habe das mitbekommen, dass es um den Bodhisattva der Reinigung geht. Und es hat auf mich eine sehr schöne Wirkung gehabt, dass ich also mir wieder bewusster geworden bin, wie schön es auch ist, in praktischer Arbeit zu reinigen. Also ich war früher im Osho Ashram, habe ich auch Cleaning gemacht, zeitweise, wie ich gearbeitet habe. Habe das eigentlich immer gemocht, aber es war so ein bisschen verschüttet worden. Und ja, vielleicht könntest du da noch was Allgemeines zu sagen.
Also erstmal allgemein, es geht im Moment, ist mein Thema Dzogchen, was schon angeklungen ist. Und im Dzogchen geht es um die Übermittlung, die direkte Übermittlung dieser kristallenen Qualität von Urgrund. Es geht um dann die Beseitigung von Zweifeln und Ungewissheiten. Das hat man eigentlich auch schon im Kontext von soll ich nicht, wie Bata. Und um das Dabeibleiben, das heißt dann die Integration des Ganzen. Mal ganz kurz gesagt. Übermittelt sagt man, das ist schöne Geschichte, auch wurde diese Dzogchen-Tradition direkt vom Bodhisattva Vajrasattva, dem Bodhisattva der Reinigung, an einen Mann namens Karab Dorje. Der wiederum hat seinen Schülern ein Testament hinterlassen. Das war sehr klein, nur 3 Sätze. Und das habe ich jetzt erst gelesen in einem Buch vom Dalai Lama, die Woche. Der Hauptschüler von dem Karab Dorje hat die 70 Jahre mit ihm studiert. Und dann ist er gestorben, der Meister. Und er war außer sich. Oh, du kannst das nicht verlassen. Was soll die Welt machen ohne diese Kostbarkeit und so. Ganz verzweifelt war er. Dann kam ein Arm aus den Wolken, der Arm seines Meisters, und hat ihm so ein winziges Kästchen überreicht, so groß wie ein Fingernagel. Und dann hat der Schüler das ehrfurchtsvoll umrundet, wie man das so macht. Und dann hat er es aufgemacht, dann war da mit Tinte aus Türkis, glaube ich, diese 3 Sätze geschrieben. Erstens die direkte Übermittlung der wahren Natur des Geistes und des Universums durch den Meister. Zweitens der Umgang und die Beseitigung von Zweifeln. Drittens dabei bleiben. Das war der Ursprung des Ganzen. Raus kommt dann ein riesengroßer Baum mit wunderbaren Früchten an Vajra-Liedern, an Texten, an Methodik, yogische Methoden, Atemmethoden, kontemplative. Wunderbar. Also ich bin gerade völlig begeistert davon. Und auch davon, wie es wie gut es in Resonanz geht, wie leicht es zu übermitteln ist. Dann. Aber es braucht den direkten Kontakt. So, weil Vajrasattva der Urvater sozusagen ist, deshalb gehört die Reinigungspraxis dazu, weil von ihm kommt. Ich liebe Vajrasattva, ist einer meiner Lieblings-Bodhisattvas. Sein kurzes Mantra ist Om Bensa Sattu Hum. Om Bensa Sattu Hum, Om Bensa Sattu Hum, Om Bensa Sattu Hum. Die Wirkung ist stark. Verkörpert wird Vajrasattva von allen Wesen, die etwas mit Reinigung zu tun haben. Unsere Straßenkehrer und die Straßenkehrmaschinen. Die Müllmänner und die Putzfrauen. Die Tellerwäscher und die, also alle, die irgendwas sauber machen. Ja, mir wird da immer, das hatte ich aber immer schon. Bin schon als Kind, wenn wir in Italien waren, vor meinen Eltern aufgestanden und bin dann in die Stadt, je nachdem, wo wir waren, weil ich unbedingt die Straßenkehrer sehen wollte. Ja.
Also die spirituellen Lehrer gehören ja eigentlich auch dazu, ne? Da geht es ja auch oft
Ja, da
ein Schleier weg
Fenster,
zu.
Fenster putzen, Fenster putzen, Fenster putzen. Und dabei hilft uns Vajrasattva. Und das ist die Basis, damit die Übermittlung Fuß fassen kann. Das ist wie im Garten, wenn ich alles voll Unkraut habe, kann ich nicht einfach Samen drüber streuen, die werden nicht aufgehen. Muss man erst mal sauber machen. Freut mich, dass der dir liegt. Und Vajrasattva heißt das diamantene Wesen. Vajra ist der Diamant, Sattva ist das Wesen. Dann sind wir schon wieder bei dem Kristallinen, was er auch verkörpert und uns zur Verfügung stellt.
Hast du noch Frage dazu, oder?
Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Ich finde es total spannend gerade. Kannst du noch mal sagen, was dieses Mantra eigentlich heißt?
Das
Damit
heißt Om Bensa, heißt Vajra, also ist jetzt tibetisch. Om
ja.
Bensa Sattu Hung heißt Om Diamantwesen Hung. Ganz einfach.
Om Diamantwesen
Hung.
Hung.
Bensa ist der Diamant. Sattu ist das Wesen.
Genau, das hast du auch erklärt. Aha. Und das kann man für sich dann auch so wiederholen, damit man innerlich gereinigt wird? Oder wie ist das zu verstehen?
Ja.
Ja. Damit die inneren Straßenkehrer kommen und die Daten, die
Den
Daten,
Geist reinigen.
den Geist reinigen, Datenautobahn breiter wird.
Ja, liebe Bia,
Ihr
vielen
Lieben,
Dank.
danke auch.
Vielen herzlichen Dank, war total aufschlussreich für mich.
Ja, ich fand es auch sehr schön.